Wir danken dir, Herr, nun für diesen Abend. Wir bitten dich, dass du in deiner Auferstehungskraft unter uns seist. Wenn du nicht hier bist, Herr Jesus, hat unser Beisammensein keinen Wert und ist umsonst. Sei du denn unter uns. Du weißt, was ein jeder braucht, an Geist, Seele und Leib. Wir bitten dich, dass du uns das schenken wollest, zur Ehre deines Namens. Und dass diese Stunde nun viel Frucht bringt, bleibende Frucht, Frucht für die Ewigkeit, zu deiner Ehre. Amen. Zu unserem Text für den heutigen Abend, den wir aufgezeichnet finden im Markus-Evangelium, Kapitel 16. Nun, heute Abend möchte ich drei verschiedene Verse lesen. Und jeder Vers soll ein Punkt sein. Markus 6, Vers 7. Geht aber hin und sagt es seinen Jüngern und Petrus. Der erste Punkt. Der zweite Punkt. Jesus aber, da er auferstanden war, früh am ersten Tage der Woche, erschien er am ersten der Maria Magdalena, von welcher er 7 Teufel ausgetrieben hatte. Der dritte Punkt und der dritte Vers ist der 14. Zuletzt, da die 11 zu Tische saßen, offenbarte er sich und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härtigkeit, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihnen gesehen hatten, auferstanden. Soweit. Der erste Punkt. Geht hin und sagt es seinen Jüngern und Petrus. Der zweite Punkt, Maria Magdalena, von dem er 7 Teufel ausgetrieben hatte. Der dritte Punkt, er schalt sie wegen ihren Unglauben und Herzenshärtigkeit. Nun, lieben Freunde, diese Verse offenbaren uns das Herz des Herrn Jesu Christi. Da ist ja das Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. Man kann das so leicht singen, aber es ist eine Sache, um das zu singen, eine andere Sache, das von ganzem Herzen zu singen. Eine nur mit dem Mund, mit dem Schnabel und das andere mit dem Herzen. Der Herr Jesus, als er den Frauen erschienen ist, Maria Magdalena, Maria Jakobus Mutter und Salome, als sie mit ihren Spezereien kamen, sagte, geht schnell hin zu meinen Jüngern. Sagt es ihnen. Sagt es den Jüngern und Petrus. Wir kennen ja die Geschichte des Petrus. Petrus ist der, der am gräulichsten versagt hat. Er hat dem Herrn versprochen, er hat sozusagen geschworen, und wenn alle dich verlassen, ich bleibe dir treu. Und der hat dem am gräulichsten versagt von allen. Wie der Petrus wohl gefühlt hat nachdem. Zerschlagen. Er lag am Boden. Er hatte versagt. Als Judas so versagt hatte, hat er sich das Leben genommen. Petrus konnte das auch getan haben. Aber das ist keine Lösung der Probleme. Ich sage den Menschen immer, nehmt euch nicht das Leben, weil in der Hölle werdet ihr noch mehr leiden als hier. Einige sagen, wir leiden schon so viel, wir sehen keinen Ausweg. Wir machen lieber Schluss mit unserem Leben. Gibt es solch einen hier? Bleiben Sie so lange weg von der Hölle, wie es möglich ist. Hier ist es noch so kalt wie im Winter mit dem Schnee, so kalt wie Eis. In der Hölle ist es heiße. Bleiben Sie also weg, so lange wie möglich von der Hölle. Nehmen Sie sich nie das Leben. Machen Sie nie Schluss, weil das Leiden hier ist gar nicht zu vergleichen mit der Höllenqual jenseits. Und sich selbst das Leben zu nehmen, ist sehr schlimm, schlecht. Wenn man einen Menschen umbringt, ist eine große Sünde. Aber ich weiß von Menschen, die das getan haben, und nachdem haben sie sich bekehrt und haben das Heil gefunden und sind Zeugen Jesu Christi heute. Aber wer sich selbst das Leben nimmt, kann sich nachdem nicht mehr bekehren. Also, das ist eine faule Sache. Tun Sie das nicht. Und dem Judas ist nicht dadurch geholfen. Dem Petrus ja, weil er Vergebung seiner Sünden bekam und sich zu Jesus wandte in seinen Hut. Aber wie dunkel waren die Tage. Wie dunkel, wie schwer. Welch Tränen wird der Mann vergossen haben. Er hat ein großes Wort, wunderbares Zeugnis abgelegt, war sich so selbstbewusst. Der konnte herabschauen auf andere, die versagen. Das tue ich nicht. Die Bibel sagt, wer da stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Wie leicht kann man herfahren über andere. Wie leicht kann man mit Steinen werfen. Aber der Herr sagt, wenn du stehst, sehe zu, dass du nicht fällst. Und Petrus, da sagt der Herr, und wenn sie dich alle verlassen, ich tue es nicht. Ich bleibe dir treu. Und er hat es gut gemeint, hat auch sein Schwert herausgezogen und drauf reingeschlagen. Aber nach kurzer Zeit so jämmerlich versagt. Und wegen sein Versagen lag er am Boden. War sein Herz tief betrübt. War die Zukunft schwarz, keine Hoffnung, alles war am Ende. Jesus war gekreuzigt. Sie hatten vergessen, dass Jesus ihnen gesagt hatte, er wird auferstehen am dritten Tage. Die Feinde, die Pharisäer und Schriftgelehrten haben es behalten. Die sind zum Pilatus gegangen und haben gesagt, er hat gesagt, er wird auferstehen. Wir wollen Menschen haben, die sein Grab bewachen, weil seine Jünger werden kommen und seinen Leichnam stehlen und dann sagen sie, er ist aufgestanden. Beschämend ist das, dass die gottlose Welt behält, was Jesus gesagt hat und seine Jünger im engsten Kreise haben das vergessen. Und dann ist es dunkel, wenn man den Blick vom Worte Gottes wegnimmt. Wenn man Gottes Verheißungen vergisst, dann wird es dunkel. Keine Nacht ist so dunkel wie die Nacht. Dann liegt der Mensch am Boden. Dann fällt die ganze Zukunft, die ganze Hoffnung zusammen wie ein Kartenhaus. Und Petrus meinte wohl, er hat das Ende erreicht. Und als sie zum Grabe kamen und hineingingen, da sahen sie den jungen Mann, der Engel, mit einem weißen Kleid gewandt, sagte ihnen, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Geht, er ist auferstanden. Geht hin und sagt seinen Jüngern und Petrus. Da sehen wir das Herz Gottes. Das Herz des dreieinigen Gottes. Da wird uns das Herz Jesu offenbart. Er hat ihn gesehen, wie er gelitten hat. Er hat ihn gesehen in seiner Verzweiflung. Er sagt ja, kann eine Frau ihr Säugling vergessen? Und wenn sie es vergesse, werde ich dich nicht vergessen. Werde ich dich nicht vergessen. Jeden Schmerz, den sie haben und erleben, fühlt Jesus Christus. Jeden Schrei, auch der kleinste Schrei ihres Herzens, vernimmt Gott. Vergessen Sie das nie. Und wenn Sie meinen, Sie sind allein und verlassen in dieser Welt, wenn auch kein Mensch um Sie kümmert, denken Sie daran, da ist ein wahrer Freund, der heißt Jesus Christus. Da ist eine, dessen Herz für uns schlägt. Ein Herz, das für sie schlägt. Es ist nicht so wie die Welt. Wenn es uns gut geht, wenn wir Geld haben, wenn es uns gelingt, dann haben wir viele Freunde. Wenn wir gerühmt werden, hoch erhoben, dann will jeder unser Freund sein. Aber wenn es schief geht in unserem Leben und wenn wir Konkurs machen, auf verschiedene Art und Weise, dann verschwinden unsere Freunde. Ein Mann sagte mir, du, da ist keiner, der so viele Freunde hatte wie ich, als es mir gut ging. Aber jetzt, wo ich im Staub und Asche liege, habe ich gar keinen Freund. Sie haben mich alle verlassen. Sind weltliche Freunde. Wie dumm ist der doch, der um Menschen willen Jesus verlässt. Wie doof, wie blöd. Welch Narren können wir sein und Turnen in dieser Welt. Nur um Menschenmeinung werden wir den Herrn verleugnen. Was ist der Mensch? Heute ist er da, morgen hat uns verlassen. Er ist unser Freund, weil er etwas von uns bekommt. Aber wenn er nichts mehr bekommen kann, dann kennt er uns nicht mehr. Aber wie anders ist Jesus Christus? Und wenn wir den als Freund hätten, dann gäbe es nicht so viele, die so bedrückt sind, mit langen Gesichtern, die am Ende sind, die nicht ein noch auswissen. Und besonders die, die gesündigt haben, dessen Leben in Scherben liegt, auch Gottes Kinder, die jämmerlich versagt haben, sagen ja, ich habe keine Hoffnung mehr. Mit mir kann es nicht wieder gut gehen. Ich habe das Ende erreicht. Und da sagt die himmlische Stimme, sagt den Jüngern und den Petrus. Und Petrus. Nur er wird aufgenannt, die anderen, ja, die Jünger. Aber der am Boden liegt, der am schlimmsten versagt hat, der wird mit Namen genannt. Wie wunderbar! Wenn Jesus kommt, dann werden die Tränen hinweggewischt. Erstaunlich. Wenn Jesus kommt und uns tröstet, ist es nicht wie ein Mensch. Wenn wir großes Leid erfahren, wenn jemand aus der Familie gestorben ist, wenn wir jemanden verloren haben Und dann kommen unsere Freunde. Dann weinen wir. Dann können wir uns nicht länger mehr halten. Aber wenn Jesus kommt, dann wischt er die Tränen weg. Habe ich schon in manchen Witwen gesehen, dass sie sagen, es ist erstaunlich. Als ich meinen Mann verlor, war ich tapfer. Aber als meine Kinder kamen, meine Geschwister kamen, da musste ich weinen. Aber als Jesus kam und Jesus zu mir redete, da wurden die Tränen hinweggewischt. Das wird er einst in der Ewigkeit tun und den Vorgeschmack haben wir hier schon. Wenn Jesus kommt, dann bekommen wir Trost. Dann haben wir eine Zukunft. Dann haben wir Leben. Sagt es den Jüngern und Petrus. Wenn wir das doch nur erkennen würden. Es gibt sogar solche Menschen, die sagen, ich habe keine Ruhe und Frieden, ich habe gegen den Heiligen Geist gesündigt. Bei mir gibt es keine Vergebung mehr, schlaflose Nächte, Menschen, ich kann nicht mehr schlafen. Ich habe meine Heilsgewissheit verloren. Was soll ich tun? Es nützt gar nichts mehr. Wirf die ganze Hoffnung über Bord. Gott kann mir nicht mehr vergeben. Ich habe zu sehr versagt und gesündigt. Sagt es den Petrus, sagt es den Jüngern und den Petrus. Gott wusste, dass der Petrus eine Zukunft hat. Wenn er auch augenblicklich da unten lag, im Schmutz der Sünde, trostlos, verlassen, ohne Hoffnung. Gott wusste aber, dass eines Tages sein Leben zum großen Segen werden würde. Dass die Heiden zum Glauben kommen würden, dass auch sie den Heiligen Geist empfangen würden. Durch diesen Mann. Dass er wie ein Säule sein wird in der zukünftigen Gemeinde. Auch sie, wenn es dunkel ist heute, Gott kann sie noch gebrauchen, dass sie ein Werkzeug Gottes sind. Und darum, wenn da eine ist, der eine furchtbare Vergangenheit hinter sich hat oder versagt hat, werfe die Hoffnung nicht weg, erkenne, da ist eine, der für sie blutet, eine, das Herz für sie schlägt, auch wenn sie kein Interesse an ihn haben, wenn sie auch nicht an ihn denken, aber er denkt an sie und er klopft an ihr Herz heute Abend und er öffnet ihnen sein Herz und sagt, du, ich fühle für dich, ich suche nach dir. Ich will dich haben. Welch ein Herr, welch ein Freund. Und wenn ihr Gesicht so lang ist wie ein Kaffeetopf, es sollte strahlen, so wie das der Engel. Und wenn sie keine Hoffnung haben, sollten sie jetzt Hoffnung haben. Und wenn sie meinen, so, es ist aus mit mir. Denken Sie nur daran. Sagt es den Jüngern und den Petrus. Ich bin auferstanden. Durch meine Auferstehung kann das Leben wieder Sinn bekommen. Und wenn die Vergangenheit auch verdorben ist, ruiniert ist, die Zukunft kann die herrlichste sein. Kann ein brauchbares Gefäß sein in Gottes Händen. Der zweite Punkt. Maria Magdalena, die erste, die der Herr Jesus erschien, war eine Frau, oder ein Mädchen, von der er 7 Teufel ausgetrieben hat. Ist das nicht Evangelium? Lieben Freunde, wenn das 7 Teufel sind in einem Menschen, 7 Dämonen, böse Geister, die sitzen nicht ganz still im Menschenherz. Der Teufel ist nicht so faul, wie wir sind. Der Teufel, der schläft nicht so, wie wir schlafen. Der Teufel ist aktiv. Der Teufel ist beschäftigt. Wir sollen nichts vom Teufel lehnen. Aber wenn da eines wäre, dann sollten wir das von ihm lehnen, um nicht aufzugeben. Wenn wir der Teufel gewesen wären, hätten wir am Kreuz auf Golgatha schon aufgegeben und haben gesagt, hoffnungslos. Er hat uns überwunden, er hat uns entwaffnet, entlarvt, öffentlich Schau getragen. Wir können jetzt aufgeben. Aber der Satan, der Satanas, bis heute noch setzt er alles dran in dem Kampf, trotzdem es schwarz auf weiß hat, dass seine letzte Stunde kommen wird. Dass er ein Gebundener sein wird, dass er in die Hölle geworfen wird, die für ihn und seine Dämonen bereit ist. Die Hölle ist geschaffen nicht für sie, nicht für den Menschen, für den Teufel und seine Engel. Aber wenn sie sich zu dem Teufel gesellen, dann müssen sie da landen, wo er landet. Das wird ihr Ende sein. Sie sind für den Himmel bestimmt. Für die Herrlichkeit, Ewigkeit mit Gott. Aber wenn sie sich an dem Teufel halten und ihm folgen und sich nicht von ihm trennen wollen, dann belanden sie in derselben Suppe wie er und am selben Ort wie er. Sie sind nicht für die Hölle bestimmt. Die Hölle ist für den Satan und seine Engel. Aber der Teufel, trotzdem er ein Besiegter ist, und das ist ewig ausgemacht, seine Tatsache, kämpft er bis zur heutigen Stunde. Er gibt nicht auf. Sollten wir Christen denn nicht mehr beharren? Sollten wir Christen nicht mutiger sein als er? Wo der Sieg Jesu an unserer Seite ist. Ich war noch ein junger Bursche, war noch auf Schule, Zweiten Weltkrieg. Bei uns in Südafrika wurden manche Deutsche interniert, weil sie deutsches Blut hatten. Meine eigenen Cousins, die waren im Lager, interniert, weil unsere Vorfahren in 1864 aus Deutschland kamen. Natürlich, wir waren weit weg von Deutschland und unser Herz hat für Deutschland geschlagen. Wir dachten, dass es sieht gut aus, wussten nicht, wie es dort aussieht. Und manche Deutschen haben gesagt, wir gehen nicht in den Krieg. Einige Generäle Südafrikas sind erschossen worden, weil sie sagten, wir kämpfen nicht gegen die Deutschen. Sie meinten, die Deutschen sind ihre Freunde und sie waren Freunde der Deutschen. Und dann kam der Tag, wo Deutschland besiegt wurde. Da sangen die Engländer, God save the Queen. Damals war es noch der King. Und die jubelten, als man hörte, Deutschland ist besiegt, war es ein Feiertag für sie. Wir gingen zur Schule und dann wurde gesagt, heute ist keine Schule. Es ist Feiertag, geht das aus. Und die deutschen Kinder waren wie ein begossener Pudel. Die waren deprimiert. Die waren so traurig. Einige sagten, ja, wenn Gott liebt, die straft ihn. Er muss die Deutschen besonders lieben. Die Engländer sagen, er liebt uns. Wir sind die Sieger. Also Die Deutschen waren traurig, die waren am Boden. Die Engländer jubilierten. Es kam nur über die Nachricht. Der Krieg ist vorüber. Die Nazis sind besiegt. Die Menschen, die in der Bar waren, beim Alkohol, die haben gejubelt. Bei den Tänzen gejubelt. Bei der Schule, überall im ganzen Land war es Freude. Die haben den Sieg nicht gesehen. Die waren nicht im Kampf. Mein Schwiegervater war dort. Aber damals wusste ich noch nicht, dass mein Schwiegervater sein wird. Die haben alle jubiliert. Der war im Krieg. Aber die Menschen, die anderen waren nicht im Krieg. Das war nur vom Hörensagen. Übers Radio wurde gesagt, Victory. Winston Churchill sein V-Zeichen. Und das war ein Feiertag. Nun, liebe Freunde, Jesus Christus hat den größten Kampf gekämpft und den Teufel besiegt. Sollte das nicht die Botschaft ein Feiertag sein für uns? Sollte das nicht die größte Nachricht für uns sein? Er hat die Dämonenwelt, die Geisterwelt, den Teufel, die Sünde, den Tod, die Hölle überwunden. Ein irdischer Krieg inspiriert und bedeutet den Menschen mehr als der geistliche Sieg Jesu Christi. Ist das zu fassen? Alle Welt, die ganze Christenheit, sollte loben, sich freuen. Jesus hat gesiegt. Der schlimmste Sünde, der härtgebundeste, und wenn sieben Teufel in ihnen sind, den Augenblick, wenn sie hören, Jesus hat sie besiegt, sollten sie ausbrechen in einem Lobgesang. Aber der Mensch sagt, ich fühle nichts, ich erlebe es nicht, was muss ich tun? Hätten die Engländer das gesagt, als gesagt wurde, der Sieg ist dort, sie haben den Feind überwunden. In einem Nu haben sie sich gefreut, haben sie gejubelt. Warum jubeln wir nicht über den Sieg Jesu? Und wenn sie besessen sind, sollten sie sich riesig freuen über den Sieg Jesu. Und wer am schlimmsten gebunden ist, der in der größten Sünde ist und steckt, im Schlamm der Sünde, wenn er hört, dass der Gekreuzigte auferstanden ist, dann sollte ihm das die wunderbarste Nachricht sein. Die wunderbarste Botschaft. Und das Wunderbare ist, dass es so zu sein scheint, als ob Jesus den größten Sünde liebt. Er sagt, er ist nicht für die Gerechten gekommen, er ist für die Sünde gekommen. Vor Jahren hatten wir ein reformierter Prediger, Pfarrer in Südafrika, durch den viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Als ein junger Mann war, der hatte ein glühendes Herz. Der predigte, dass Scharen sich bekehrten. Und eines Tages sagte, oh lieber Freund, wenn du meinst, du hast keine Sünde, bist du verloren. Gehe doch zu dem Nachbar und stehle ein Schaf, dass du endlich etwas Verkehrtes machst. Weil wenn du keine Sünde hast und ein Engel bist, ist Jesus nicht für dich gekommen. Gibt es solche hier unter uns, die Engel sind? Wenn es heißt, gehen Sie mal in die Beichte, ja, ich habe eigentlich gar nichts. Bei mir ist eigentlich nichts verkehrt. Also, Maria Magdalene hatte 7 Teufel. Und die Teufel, die liegen da nicht lahm und unschuldig. Die schaffen etwas. Die schaffen etwas. Wer weiß, vielleicht war sie wie das Mädchen, das zu Jesus Füßen war. Und Simeon sagte, was, ich habe den Mann geladen. Weiß er nicht, welch ein Mädchen das ist? Bist doch nur mit den Männern. Jesus erkannte ihn und sein Herz und seine Gedanken und sagte, Simeon, du hast mich geladen. Du hast mir noch kein Wasser gebracht, um meine Füße zu waschen. Er war der Gute, der Fromme, der Sündlose, der Engel. Schaute herab auf die Sünderin. Und er sagt, weißt du aber, diese hört nicht auf, meine Füße zu waschen mit ihren Tränen und zu trocknen mit ihren Haaren. Er sagt, weißt du warum? Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Es wird viel von der Liebe Jesu gesprochen. Ich habe diese Tage ein paar Mal wiederholt über die Liebe Gottes geredet. Wer von der Liebe redet und hat nur ein Leben noch nicht bereinigt, seine Sünden nicht bekannt, der weiß nicht, wovon er redet. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Darum ist es immer gut, wenn der Mensch überführt wird von seinen Sünden und da tiefe Reue und Buße ist, dann schätzt der Mensch den Herrn, dann liebt er ihn. Dann beginnt er ihn zu lieben, wie er geliebt worden ist. Und die erste Person, die der auferstandene Herr sich offenbart hat, war eine Frau, die 7 Teufel vor dem hatte. Vielleicht können wir sagen, die größte Sünderin, die härtest, die am meisten gebunden war, die schwer gebundenste, hatte sich der offenbart. Welch ein Evangelium, welch gute Botschaft. Der Herr tut es anders, als was wir es tun. Das ist ein vornehmer Mensch, der ist anständig. Aber Jesus nimmt sich die Sünde an. Er ist der Sündefreund. Diese Maria hätte sagen können, die Magdalene hätte sagen können, ja, ich werde wohl der Letzte sein. Aber sie war die Erste. Sie hatte das größte Vorrecht. Und darum sagt die Bibel, wer seine Missetat leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erfahren. Kommen Sie zu Jesus mit Ihren Bindungen. Kommen Sie zu Jesus mit Ihren Sünden. Dann wird Ihnen das Heil zuteil. Er macht die Hartgebundenen frei. Und die liebt er am meisten. Paulus sagt oft, ich bin der größte Sünde. Ich bin der schlimmste Sünde. Darum war Jesus ihm so teuer und wert. Es ist schade, dass wir so viele fromme Menschen haben. Es ist schade, dass wir so viele Engel haben unter den Menschen und nicht wahre Sünde. Und dass, wenn wir in der Kirche und in der Gemeinschaft aufwachsen, sind wir so gut und so fromm und das Heil geht uns verloren. Jesus ist nicht für die Gerechten, nicht die Gesunden gekommen. Für die Sünde, für die Kranken. Haben Sie sich schon mal erkannt als ein Kranke, geistlich? Haben Sie sich schon mal als ein Sünder erkannt? Nur dann werden Sie das Heil erleben und wahre Befreiung. Und wer gebunden ist, der freue sich. Hier ist Heil in Jesus Christus. Also, die erste Person, den Jesus erschienen ist, war nicht Johannes, der an seine Brust gelegen hat, von dem er selber sagt, der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, sondern das war die, aus der 7 Teufel getrieben worden sind. So kann Jesus uns von den tiefsten Tiefen herausholen, aus der tiefsten Grube bis zu den höchsten Höhen. Gott sei Dank dafür. Welch ein Herr, welch ein Evangelium. Der letzte Punkt, der dritte Punkt. Da die 11 zu Tische saßen, offenbarte er sich und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Fertigkeit. Als Jesus nun zu diesen kam, zu den 11, hat er sie geschimpft, hat er sie gescholten, hat er sie gestraft. Warum? Ihr Herz war hart. Wegen ihren Unglauben und ihrer Herzenshärtigkeit. Warum? Wie offenbarte sich die Herzenshärtigkeit? Indem, dass sie nicht glaubten, was ihnen gesagt wurde. Da kamen die Frauen mit der Botschaft und sie haben es nicht geglaubt. Liebe Freunde, es schadet nichts, wer ihnen die Botschaft bringt. Leider bei uns ist das von Wichtigkeit. Wenn er predigt, gehen wir hin. Wenn dieser predigt, gehen wir nicht hin. Es geht nicht um den Postträger, wer der ist, lang oder kurz, dumm oder klug. Aber dass er uns den Brief überreicht, der uns gesandt wird. Der uns zugesandt wird. Also, Jesus schalt diese Menschen. Es strafte ihre Herzenshärtigkeit, weil sie nicht glaubten, was ihnen gesagt wurde. Nun können sie ja sagen, ja, wir haben nicht geglaubt, weil wir haben es nicht gesehen. Wir haben es nicht erlebt. Wir haben es nicht erfahren. Ob sie es erfahren haben oder nicht, ob sie bei Jesu Auferstehung und Kreuzigung waren oder nicht, schadet nichts. Uns wird die Botschaft gebracht. Und keiner unter uns sollte ein hartes Herz haben. Keiner sollte ein Ungläubiger sein. Das, was uns gesagt wird, sollten wir annehmen. Und Gottes Wort redet zu uns. Diese Botschaft sollte ein jeder annehmen. Dass er auferstanden ist, sollte ihnen solch eine Tatsache sein, als ob sie dort waren und dass er ihnen erschienen ist. Es sieht trüb und traurig aus in manchem Leben. Warum? Wegen der Herzenstätigkeit. Weil die Menschen nicht glauben, das, was ihnen gesagt wird, nehmen sie nicht an. Wie oft geschieht es, dass ein Mensch kommt mit traurigem Gesicht, in große Not. Was bedrückt dich? Ja, meine Sünden. Ich möchte in die Seelsorge. Gut. Der Mensch kommt und bereinigt sein Leben. Man betet mit ihm, Herr, vergib ihm. Und er verlässt den Raum mit einem langen und traurigen Gesicht. Den nächsten Tag trifft man ihn. Wie geht's? Ja, es geht nicht gut. Weißt du, ich bin noch so bedrückt. Es hat sich nichts verändert. Wie viele Menschen gibt es, die so im Kreis herumgehen? Es hat sich noch nichts verändert. Es hat sich tatsächlich nichts verändert. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist den Menschen erschienen. Und sie sitzen da noch wie begossene Pudel. Oder Hühner, die aus dem Wasser geholt sind. Und sie wissen, wie ein Huhn ist, wenn es nass ist. So sehen sie aus. Oder ein Hund, der nass ist. Der begossene Pudel, wie der aussieht. Ja, was ist? Es hat sich noch nicht verändert. Nun hier mal. Als du deine Sünden bekanntest, Nachdem du sie bekannt hast, hast du Gott gedankt, dass er dir vergeben hat? Nein. Warum nicht? Undankbarkeit ist ja eine gewaltige Sünde. Hast du Gott nicht gepriesen, dass er dir deine Sünden vergeben hat? Nein. Weißt du nicht, 10 Aussätzige sind geheilt worden, nur eine, ein Samariter, ein Mischling ist zurückgekommen und hat Gott gedankt? Bist du eine von den 9? Gott sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Warum glaubst du das nicht? Wir müssen doch auf Gottes Wort bauen. Ja, ich habe nichts gefühlt. Bauen wir denn auf unseren Gefühlen? Bauen wir nicht auf Gottes Wort? Bauen wir nicht darauf, auf das, was Gott uns sagt? Gott sagt, wer bittet, empfängt. Wer anklopft, den wird aufgetan. Und wenn wir das tun, Gott ist treu und gerecht, dass er das Seine tut. Sehen Sie, oft kommt ein Mensch und sagt, ich bin so gebunden, bete mit mir, dass er mich frei macht. Gut, was ist es? Dieses und jenes. Gut, dann beten wir. Herr, bitte befreie diese Person jetzt. Mach sie ganz frei. Amen. Ja, nun sag mir, wenn es denn, was soll ich nun eigentlich machen? Ja, wieso? Ja, ich bin ja gebunden. Was haben wir denn eben gebetet? Wir haben doch eben gebetet, dass Jesus dich frei macht. Dank Gott, dass er dich frei gemacht hat. Ja, das kann ich doch nicht glauben. Sehen Sie den Unglauben. Sehen Sie, warum manche Menschen hinter verschlossenen Riegeln und Türen sitzt? Warum der Mensch bedrückt ist und kommt nicht heraus? Sein Herz ist hart. Voller Unglauben. Das, was ihm gesagt wird, nimmt er nicht an. Er glaubte nicht die Botschaft, die ihm gebracht wird. Lieben Freunde, keine unter uns hier in diesem Raum kann geistlich geholfen werden, wenn wir Gottes Botschaft nicht annehmen. Wir müssen das tun. Wir müssen die im Glauben annehmen. Wir dürfen unser Herz nicht verhärten. Wir müssen Gott danken dafür. Wenn wir unser Teil getan haben, er ist treu und gerecht, dass er sein Teil tut. Und als er sie gescholten hatte, wegen ihres Unglaubens und dass sie nicht geglaubt hatten und ihn sahen. Dafür wurden sie umgewandelt. Da verschwand die Nacht, da wurde es Tag. Und wir müssen von denen lernen. Als Thomas sagte, als sie ihm sagten, er ist wahrlich auferstanden. Petrus sagt ihm, Thomas, er ist wahrlich auferstanden. Da sagte, wenn ich nicht meine Hände und meine Hand in seine Nägel male und seine Seite lege, glaub ich das nicht. Sehen Sie die Herzenstätigkeit. Sehen Sie den Unglauben. Plötzlich war der Herr Jesus da und sagte, komm Thomas, strecke deine Hand aus. Lege deinen Finger hier an meine Seite. Da fiel er auf seine Knie und sagte, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagte, Thomas, du glaubst, weil du siehst. Selig ist der, der nicht sieht und trotzdem glaubt. Wie viele sind selig hier unter uns heute Abend? Selig ist der nicht sieht. Aber glaubt, was ihm gesagt wird. Selig ist der nicht sieht, aber dieses Wort glaubt. Kein Märchen, ich sage nicht, dass Sie ein Märchen glauben sollen. Glauben Sie auch nicht, was der Teufel Ihnen sagt. Der Teufel sagt ihnen, sie sind zu schlecht. Der Teufel sagt, ihre Sünde kann nicht vergeben werden. Der Teufel sagt, sie werden nie frei werden. Der Teufel sagt, sie haben schon so oft versucht und versagt. Natürlich, immer was sie versuchen, wird versagen. Aber kommen sie zu Jesus und der versagt nie. Der versagt nie. Wie anders sehe unser Leben aus, wenn wir die Botschaft, die Gott uns sendet in sein Heiligwort und durch sein Heiligwort, wenn wir die empfangen würden, glauben würden und ihn dafür danken. Ich schließe nun. In China war ein Missionar. Der ging in die Gefängnisse und predigte dort. Und dann ging er in die Todeszelle. Und da saß ein Mörder, ein Verbrecher. Furchtbar sah der aus. Und dann sagte der Missionar zu ihm, du, Jesus Christus kann dir deine Sünde vergeben. Er schaut ihn an und sagt, das glaube ich nicht. Er sagt, doch, ich bringe dir das Evangelium. Jesus ist für dich gestorben. Er hat das Lösegeld bezahlt. Deine Sünden, wenn sie auch blutrot sind, sollen schneeweiß werden. Er kann dir vergeben und wenn er vergibt, vergisst er, dann rechtfertigt er uns und dann ist es, als ob wir die Sünden nie begangen haben. Können wir froh und frei sein und nicht mehr unterdrückt von der Vergangenheit. Dann schaut er ihn an und sagt, sag mir mal, glauben alle Christen das, dass es Vergebung gibt? Da sagt er, ja. Jeder Christ weiß das. Wir Christen glauben das. Da sagt er, dieser Chinese mit seinen Schlitzaugen, wenn ihr Christen das, wenn alle Christen das glauben würden, würden sie strahlen wie die Engel. Die glauben das nicht. Ich kenne viele Christen und ihr Gesicht strahlt nicht. Wenn es Vergebung geben würde, wäre ich bereit, wo China am breitesten ist, von einer Seite bis zur anderen, auf Hände und Knie zu gehen, auf zerbrochenes Glas. Wenn mir meine Sünden vergeben könnten, meinen Mord, das Blut von meinen Händen gewaschen werden, aus Dankbarkeit würde ich durch China gehen, Hände und Knie auf zerbrochenes Glas, aus Dankbarkeit. Vergebung der Sünden ist keine kleine Sache. Wenn wir wirklich Vergebung der Sünden empfangen haben, dann sollten wir strahlen. Dann sollte unser Licht leuchten. Dann sollten wir ein Loblied nach dem anderen singen. Nach dem anderen singen. Wenn das Tatsache ist in unserem Leben, Vergebung der Sünden ist doch nicht etwas Kleines, ist das größte Geschenk. Wenn wir gebunden sind von der Sünde Macht oder sogar von den Teufeln und befreit werden, das sollte keine kleine Sache sein für uns. Da sollten wir den Rest unseres Lebens rühmen und preisen und loben und Gott danken dafür. Dann wäre da keine Zeit, um niedergedrückt zu sein, die Klagelieder Jeremias zu wiederholen. Dann sollten wir jubeln und preisen. Dann haben wir ein neues Lied in unserem Leben. Mir sind meine Sünden vergeben. Gott gedenkt sie nicht mit mir, gedenkt sie nicht mir. Ich bin gerechtfertigt. Bin, als ob ich nie gesündigt habe, weil ich gereinigt bin im Blute des Lammes. Jesus schalt sie. wegen ihrer Herzenshärtigkeit und Unglaubenswillen und sagt, warum habt ihr das nicht angenommen, was euch gesagt wurde? Lieben Freunde, hier wird uns vieles gesagt. Wenn wir das annehmen, was Gott uns sagt durch sein heilig Wort, sollten wir so sein, wie wir sind? Sollten wir nicht andere Menschen sein? Sollten wir nicht scheinen wie die Sonne? Sollte unser Leben nicht voller Kraft sein? Sollte unser Leben nicht ein Zeugnis sein des ewigen Lebens, dass wir hier schon das ewige Leben haben? Dass wir hier schon das Leben haben, was wir jenseits des Grabes erleben werden. Denn das ist das ewige Leben. Es ist also ewiges Leben. Das schenkt Gott uns schon hier. Wie sieht es in Ihrem Leben aus? Wenn Sie daheim sind, nehmen Sie mal die Bibel zur Hand und betrachten Sie sich im Lichte des Wortes Gottes. Beten Sie. Sag, Herr, gib mir ein empfängliches, ein weiches Herz. Nimm alle Härte aus meinem Herzen heraus. Allen Unglauben. Herr, was du mir sagst, möge das Ja und Amen sein in meinem Leben. Wie wunderbar wäre es. Und dass Jesus sagt, selig, wer nicht sieht und doch glaubt. Glaube das, was Gott sagt. Dadurch kommt die Seligkeit. Dadurch wird Ihnen das Heil zuteil. Bauen Sie nicht auf vergangene Erfahrungen, vergangene Versagungen, sondern auf das, was Gott sagt. Nehmen Sie es an, dass das eine Botschaft Gottes ist an Sie. Das Erste, haben Sie schon vergessen, was das Erste war? Sagt es den Jüngern und Petrus. Ist ein Petrus unter uns heute? Nimm die Botschaft zu Herzen. Das Zweite, die Erste, die das größte Vorrecht hatte, die Erste, die Jesus gesehen hat in seiner Auferstehungskraft, war eine, die schlimmste Sünderin war. Wie wunderbar. Welch Hoffnung, welch eine Botschaft. Das Nächste, er schalt sie wegen ihres Herzens Tätigkeit, weil sie es nicht glaubten, was ihnen gesagt wurde, durch die Botschaft gebracht haben. Gott kann zu uns reden, sogar durch einen Esel. Er hat nicht durch Esel zu diesen Elfen geredet, er hat durch Frauen geredet. Vielleicht dachte einer, aber du kannst mir nicht sagen, da waren ja 7 Teufel in dir. Hast schon deine Vergangenheit vergessen. Gott nicht so. Der verlorene Sohn, als er kam, hat Gott ihn nicht, der Vater, nicht die Vergangenheit vorgehalten. Gesagt, so, ein Fest. Der war tot und ist lebendig geworden. Verloren gefunden und haben gefeiert. Natürlich, dem ältesten Sohn gefiel das nicht. Möge keiner unter uns der älteste Sohn sein. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für das Evangelium Jesu Christi. In Wahrheit ist es gute Botschaft. Wir danken dir, Herr, dass du ein Herz hast für die, die versagt haben, für die, die gesündigt haben, für die, die dich verleugnet haben und fast mit einem Eid. Ich kenne ihn nicht. Ich habe nichts mit ihm zu schaffen. Und kurz vor dem gesagt, und wenn alle dich verleugnen und verlassen, ich werde es nicht tun. Er hatte gelogen, betrogen, furchtbar versagt und lag am Boden. Aber du, wie du die Deinen geliebt hast, hast du sie geliebt bis ans Ende. Du hattest dein Herz für ihn und hast ihn besonders eine Botschaft geschenkt. Und dann, Herr, die Erste, die das Glück hatte, das Vorrecht, dich zu sehen in deiner Auferstehungskraft, war eine, die am schlimmsten gebunden war, vielleicht in den furchtbarsten Sünden vor dem gelebt hatte. Herr, du bist der Sünde Freund. Wir danken dir dafür. Und dann nun zuletzt, vielleicht sind viele von uns hier, die sich sehr für sehr fromm halten, als Jünger Jesu, und du schimpfst und schiltst sie und sagst, o eure Herzenshärtigkeit und Unglauben, warum zweifelt ihr, warum glaubt ihr nicht, was euch gesagt wird? Schenke uns, Herr, die rechte Gesinnung des Herzens, die rechte Einstellung, dass wenn du durch dein heilig Wort zu uns redest, dass wir es nie von uns stoßen, von uns wegweisen, sondern empfänglich sind und es glauben, wenn wir auch nichts sehen und nichts fühlen. Du sagst, selig, wer glaubt, wenn auch nicht sieht. Und schenk uns allen diese Seligkeit her. Amen.